ist es ja nicht gerade häufig so, dass wir eine lebendige Gemeinde haben. Ich habe mich schon gefragt, ob das funktioniert. Ich bin begeistert, dass sich so viele gemeldet haben und Berichte erzählt haben. Jetzt stehe ich vor der Schwierigkeit, das Erntedankfest mit der Predigtreihe, die wir ja haben, Glauben einfach zu verbinden. Als Dennis und ich die Predigtreihe ausgearbeitet haben und dann in den Plan geschaut haben und wir gesehen haben, dass ich an Erntedank dran bin, hat er gesagt, mit so einem breiten Grinsen, viel Erfolg, das zusammenzukriegen. Alle, die letztes Mal da waren, wissen, dass wir mit Lukas 15 die Reihe, den Schwerpunkt legen, dass wir uns die drei Gleichnisse anschauen. Vom verlorenen Schaf hat Dennis letzte Woche gepredigt. Heute geht es um den verlorenen Groschen und die nächste Woche wird es um den verlorenen Sohn gehen. Und was bitte sehr hat Erntedank mit dem verlorenen Groschen zu tun? Ich möchte heute das Augenmerk genau darauf legen, dass es eigentlich zusammengehört. Dass beides ohne einander gar nicht funktioniert. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wenn es beim Erntedank, bei uns in Gütersloh lief das immer so, dass wir hier alle möglichen Sachen gestapelt haben. Hier ist es im Grindelcafé versteckt, für euch später, als Geschenke, so ungefähr. Und wir haben Obst gehabt, Gemüse, Brot, alle haben das mitgebracht, was man so nicht selbst gemacht hat, außer das Brot vielleicht, jedenfalls zubereitet. Und man dankt dafür, was dieses Jahr passiert ist. Ja, frisches Obst, buntes Gemüse, das tolle Brot. Man denkt besonders an die Berufsgruppe der Landwirte oder Agrarökonomen, einfach Bauer. Und man macht sich gar nicht mehr so bewusst, manche vielleicht schon, dass wir uns keinen Kopf darüber machen, wie stark es regnet oder wie wenig und was das für eine Bedeutung für die Ernte hat. Weil ich, wenn ich Hunger habe, gehe ich in den Supermarkt, hole es mir entweder tiefgefroren, frisch oder so ein Zwischending, ne, gerade im Regal fertig, nicht frisch, aber ich weiß, es soll frisch aussehen, Genmais oder Gengetreide oder was weiß ich, was es da alles schon gibt. Und wir danken, weil wir es haben. Und zwar jederzeit. Und beim Erntedankfest denken wir eben nur an das Essen, dass es uns gut geht. Wir denken auch daran, dass es anderen schlecht geht. Aber es ist heute nicht das Thema, wie wir mit dem, was wir eigentlich genug haben, umgehen. Es geht heute eher darum, den Blick dazu zu bekommen, was hat der verlorene Groschen mit dem Erntedankfest zu tun. Und ich habe die Predigt genannt Perspektive Ewigkeit. Ich möchte mit euch zusammen das Lukas-Evangelium aufschlagen und dort gleich mal einsteigen in die Geschichte. Lukas Kapitel 15 und dort die Verse 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also hier geht es nicht ein bisschen um Obst, Gemüse und all den ganzen Öko-Kram. Nicht einmal wird davon gesprochen, was hier so geerntet wird. Aber hier wird der Blick für die Perspektive der Ewigkeit geöffnet. Und das hat etwas mit Ernte zu tun. Denn Ernte, wie wir vielleicht wissen, hat in der Bibel immer einen bestimmten Kontext. Eigentlich wird dieses Bild meistens auf das Ende der Zeit ausgerichtet, auf die Wiederkunft. Da kommt Jesus und jetzt ist es Zeit zur Ernte. Da wird Spreu vom Weizen getrennt. Und sogar in Matthäus 25, Vers 26 steht, ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Also das Bild der Ernte hat in der Bibel immer etwas mit Menschen zu tun. Immer. Das Erntedankfest beschränken wir meistens aber immer nur auf Obst und Gemüse. Und da kann ich es gut verstehen, wenn da manche sagen, ja, also ich bekomme es zwar, es ist immer da, natürlich haben wir bestimmte Umstände, dass nicht alle was kriegen und es auch manchmal schwierig ist, wenn EEG anfällt, dass ich nicht mehr alles essen will oder darf oder soll. aber eigentlich kann ich's. Und ich bin dankbar. Und jemand in Deutschland versteht nicht unbedingt, weshalb wir das Erntedankfest feiern. Weil wir vielleicht die Perspektive zu sehr fokussiert haben auf Obst und Gemüse. Wem ist Obst und Gemüse schon wichtig, außer für die Ernährung? Hier bei dem verlorenen Groschen geht es um ein Geldstück. Ein Silbergroschen. Die Frau hatte 10. Bei dem Gleichnis davor geht es um ein verlorenes Schaf. Der Hirte hatte 100. Jesus spitzt hier die Brisanz zu und sagt, das, was hier passiert, wird eigentlich immer schärfer. Ein Silbergroschen hatte ungefähr den Wert eines Tageslohns. Das, was man an einem Tag so verdient, so zwischen 60 bis 120 Euro, gerne auch drunter oder drüber für die einen oder anderen, aber so ungefähr dieser Preis ging ihr verloren. Und sie hatte aber nur 10. Und ich glaube, manche von uns würden sogar 60 bis 120 Euro suchen, wenn wir kein Minus hätten, wenn es uns gut geht. Ja, wenn sie weg sind, dann suchen wir. Und ihr fehlt nun dieses Geldstück. Und jetzt geht es eigentlich erst los. Das Erste, was ich eigentlich mit euch hier feststellen möchte, ist, dass es beim Erntedankfest um Menschen geht. In erster Linie geht es beim Erntedankfest um die Menschen. Es geht hier nicht um Obst und Gemüse, um Brot, Getreide oder Nahrung. Auch wenn Gott uns versprochen hat, das wird es immer geben und seid dankbar dafür. Aber in erster Linie geht es bei der Ernte um die Menschen. Um die Dankbarkeit, die wir eigentlich haben sollten, dass wir leben. Nicht, dass wir genug zum Leben haben, sondern dass wir leben. Da ist dieser verlorene Taler, Silbergroschen. Und genauso wie bei dem verlorenen Schaf steht es für einen Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der zweite Punkt, den ich deutlich machen möchte, ist, dieses Gleichnis erzählt Jesus nur aus einem einzigen Grund. Aus einem einzigen Grund. Er will eigentlich in uns die Sehnsucht wecken, das Verlorene zurückzuholen. Das Verlorene wieder nach Hause zu bringen. Die Frau, die hatte Geld verloren. Ja, also da ging es jetzt um einen Taler, der verschwunden ist, und sie krempelt das ganze Haus auf. Sie durchsucht alles. Es steht da geschrieben, sie kehrt. Ja, sie schmeißt alles raus, was nicht reingehört. Sie macht sauber und versucht dabei zu finden. Und Jesus macht hier eigentlich deutlich, weil er ja zu den Pharisäern redet, und sagt ihnen, hey, ich hänge mit Sündern und Zöllnern ab und esse mit denen. Und ihr klagt mich deswegen an? Ihr klagt mich deswegen an, dass ich mit den Menschen zusammen bin, die Gott geschaffen hat, damit sie bei ihm zu Hause sind? Mit denen ich eigentlich, für die ich eigentlich gekommen bin? Und ihr seht nur, wie sie drauf sind, wie schlecht sie sind, wie ihr sie verurteilt, wie verloren sie doch sind und eh keine Chance haben, aufgrund eurer Regeln, die ihr gemacht habt. Auf deinen ganzen Ansprüchen, die du an jeden verschiedenen Menschen setzt und sagst, deswegen kommst du hier nicht rein. Und wir schmeißen Menschen oft genauso schnell in so eine Schublade wie die Pharisäer und sagen, na, mit wem hängt der denn ab? Mit wem ist der denn zusammen? Ich glaube, dass es nicht rühmlich heutzutage wäre, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester, wenn wir mal über den Kiez fahren würden, plötzlich aus so einem Laden rauskommen sehen, Sexshop. Puff. Weil wir sofort das Bild hätten, na, der ist ja bestimmt nur wegen einer Sache drin gewesen. Oder? Der hat sich doch bestimmt was gekauft oder er hat sich doch bestimmt was geholt, was er gerade wollte. Eine Frau. Genauso war Jesus. Er hat mit den Sündern, mit den Prostituierten zusammengelebt, gegessen. Und wenn er aus der Tür rauskam, dann haben die Leute sofort gesagt, na, du willst uns was von Gott erzählen? Ich will ja nicht wissen, was du da gerade gemacht hast. Und Jesus will die Sehnsucht wecken. Wie macht er das? Wie versucht er hier die Sehnsucht zu wecken? Ich glaube, dass eben weil es ein Gleichnis ist und ein Gesicht für jeden Einzelnen bekommen soll, der zuhört, die Münze ist. Die Münze hat immer normalerweise ein Gesicht drauf, ja, vom Kaiser, von irgendeinem tollen Menschen. Bei uns ist zwar der Adler drauf in Deutschland, aber wir haben auch griechische Münzen, da sind Gesichter drauf, vielleicht sind die nicht mehr lange da, aber wir haben auch griechische Münzen. Und die haben ein Gesicht drauf. Und für uns sind diese verlorenen Münzen oft gesichtslos. Total fremd. Wir reden über Verlorene. Vielleicht hat der eine oder andere vielleicht jemanden wirklich im Auge. Ja? Jemanden, den er kennt. Jemanden, von dem er sich gerne wünschte, dass er wieder da wäre. Jetzt war das Bivo, also das Bibelwochenende von der Jugend, letztes Wochenende. Und da hatten wir das Thema Wiederkunft in einem Workshop. Und dann hat eine der Jugendlichen zu mir so gesagt, oh, die Wiederkunft, klar würde ich mir das wünschen, aber doch nicht jetzt schon. Ich will meine ganzen Freunde dabei haben. Ich will mit denen die Ewigkeit verbringen. Und die glauben alle nicht. Und in dem Augenblick habe ich mir gedacht, das ist die richtige Motivation. Das ist die richtige Einstellung. Mir geht es hier nicht um Wahrheit, um Recht haben. Oft geht es uns darum, ja, in solchen Evangelisationsreihen. Jetzt zeigen wir, was die Wahrheit ist. Schluck oder stirb. Geh verloren oder werde mit uns gerettet. Aber glaub das Richtige. Dieser Jugendlichen ging es darum, dass ihre besten Freundinnen mit in den Himmel sollen. Sie wollte da nicht alleine sein mit den Leuten, die sie aus der Gemeinde kennt. Natürlich hat sie da auch Freunde, aber sie wollte die Freunde aus der Schule und vom Verein auch dabei haben. Da war eine Sehnsucht und hat gesagt, nein, Jesus, komm noch nicht wieder. Manche von euch würden jetzt sagen, hey, soll er am besten jetzt kommen. Jetzt. Aber vielleicht fehlt uns dann auch die Sehnsucht. Vielleicht fehlt uns auch das Gesicht auf der Münze. Vielleicht sollten wir von den Jugendlichen lernen und uns ein Gesicht auf die Münze machen, uns jemanden direkt vorstellen. Ich mache mal ein Experiment mit euch. Schließt mal bitte mal die Augen. Also freiwillig. Ne? Ihr könnt sie auch offen lassen. Aber jeder, der möchte, darf die Augen schließen. Und jetzt stellen wir uns einen Menschen vor, oder mehrere, von denen wir meinen, auch wenn wir das nicht beurteilen können, dass sie verloren sind. Und dieser Mensch, mit dem haben wir vielleicht auch Probleme gehabt. Ja? Vielleicht ist er auch wegen uns nicht mehr da. Und wir stellen uns jetzt diese Menschen vor. Und stellen uns vor, in welchen schwierigen Situationen wir mit ihnen zusammen waren. Wo es auch mal gekracht hat, die nicht leicht waren, die wir uns nicht wieder wünschen. Wo wir im Streit mit ihnen auseinandergegangen sind. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Augenblicke, die wir uns wieder wünschen mit diesen Menschen. Die wir genossen haben. Die Augenblicke, wo wir sagen, ich mag diesen Menschen und ich möchte am liebsten die Ewigkeit mit ihm verbringen. Stellt euch diese Augenblicke jetzt vor. Wenn wir uns im inneren Auge diese Menschen vorstellen, ihr könnt die Augen wieder öffnen, dann merken wir eigentlich, dass es ein Geschenk ist, dass wir leben und dass sie leben. Und dass eigentlich erst die verlorene Münze eine Bedeutung kommt, wenn wir ein Gesicht drauf haben. Und dass es manchmal ein Wunder bedarf, damit sie vielleicht wieder nach Hause kommen. Ich möchte euch jetzt ein Video zeigen. Und denkt immer noch bei diesem Video an diese Menschen. Glaubst du daran? Glaubst du daran, dass der Herr heute noch Wunder tut? Ich meine, wenn nicht, würden wir hier nicht sitzen. Und trotzdem verlieren wir manchmal diesen Glauben daran. Wenn wir Menschen sehen, die uns wertvoll sind, die verloren sind und die wir manchmal abgeschrieben haben, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Aber darum geht's bei Erntedank. Wir danken für die Menschen, die zurückkommen, die wiedergefunden werden. Aber gleichzeitig, das war der zweite Punkt, will Jesus in uns die Sehnsucht wecken, das Verlorene zurückzuholen. Der dritte Punkt, mit dem ich abschließen will, dass es eigentlich einen Kraftakt braucht. Ein Kraftakt, um überhaupt loszugehen. In dem Vers 8 steht, dass die Frau sich sofort aufmachte. Sie zündet ein Licht an, kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Allein in diesen Worten steckt so viel Evangelium und so viel Botschaft und Bilder, die Jesus die ganze Zeit schon in den Evangelien verwendet, wie in den anderen Gleichnissen zusammen. Weil das ist das Kürzeste. Er spricht davon, sie zündet ein Licht an. Natürlich, damit sie besser suchen kann. Aber jeder, der Jesus vorher gehört hat, weiß, dass er von sich als Licht der Welt gesprochen hat. Jeder, der das hört, weiß, dass er davon spricht, dass wir auch Licht der Welt sein sollen. Er spricht davon, seid sichtbar. Bleibt nicht in euren vier Wänden, in eurer schmucken Wohnung, wo es euch gut geht, sondern seid sichtbar, seid dran, geht hin. Ganz natürlich, seid bei euren Freunden. Und wenn ihr Leute auf dem Kiez kennt, dann geht auch dahin. Und hoffe ich, dass sie nicht gleich abgestempelt werden und in irgendeiner Schublade landen, weil irgendjemand von uns jemanden sieht und denkt, na, der ist aus nur einem Grund. Jesus ging dorthin. Wir bieten Essen für Obdachlose an. Sie kommt zu uns. Ist gut. Aber wir sollten auch Wege finden, irgendwo hinzugehen. Und dann steht hier das nächste Bild, genauso kräftig, dass sie das Haus kehrt. Jesus spricht von dem Haus, das er hier bauen will. Er spricht von der Gemeinde, die sein Ort hier auf Erden ist. Und zwar nicht im Sinne wie ein Haus, wie wir uns das vorstellen. Da ist eine Gemeinde, Grindelberg 15, und gut ist. Und das wird gekehrt. Nichts anderes heißt das als, es wird Platz gemacht. Es wird Raum geschaffen. Es wird Platz für Menschen geschaffen, die uns fehlen. Und sie haben bei uns ihren Platz. Und dafür fliegt jeder andere Kram raus. Die Blumen könnten hier rausfliegen. Nicht, dass ich die jetzt rausschmeißen will. Die Band könnte rausfliegen, wenn sie dann jetzt da wäre. Oder die Orgel, immer noch im Bild gesprochen. Aber alles andere könnte rausfliegen. Unsere ganzen Diskussionen, wo wir uns manchmal vertiefen und wo wir sagen, hier geht es jetzt um die Wahrheit. Die könnten alle rausfliegen. Eigentlich kann alles raus, was Menschen daran hindert, gefunden zu werden. Was Menschen daran hindert, hier Platz zu bekommen. Alles kann raus für Jesus. Das macht er seine Gemeinde da deutlich. Und ihr wisst, wie brisant das ist. Jetzt würden schon bestimmt welche aufstehen und sagen, nein, 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 nicht, alles kann raus. Bestimmte Sachen haben hier ihre Ordnung. Ordnungen sind gut. Ich will immer noch im Bild sprechen. Aber manche Ordnung müssen wir auch manchmal loslassen. Alte vielleicht wiederfinden. Und eine alte Ordnung, die ich gerne wiederentdecken würde, ist, Menschen zu finden. Am liebsten würde ich gerne hier jeden Sabbat eine Taufe haben. Das ist meine Sehnsucht. Jeden Sabbat eine Taufe im Gottesdienst. Wenn wir Taufen hier haben, dann wird gefeiert. So wie wir heute Erntedankfest feiern. Okay, wahrscheinlich feiern wir dann mehr. Wahrscheinlich feiern wir viel mehr. Ich glaube, dass wir es dann richtig knallen lassen. Dass wir es krachen lassen. Weil wenn ihr euch jetzt diese Menschen nochmal vor Augen führt, die euch fehlen. Stellt euch vor, sie wären jetzt da. Ich glaube nicht, dass wir dann einfach nur hier rumsitzen würden. Wir würden uns freuen mit ihnen. Wir würden eine Party schmeißen. Und davon berichtet hier dieses Gleichnis. Es schließt genauso ab. Und ich sage euch, es wird so Freude sein im Himmel bei den Engeln. Und davor lädt sie auch noch die ganzen Nachbarn und ihre Freundinnen ein. Sie macht ein Riesenfest. Und dieses Fest würde ich mir jeden Sabbat wünschen. Jetzt sagen viele, jetzt sei mal nicht so utopisch. So weltfremd. Das funktioniert heute nicht mehr. Aber ich glaube genau daran, was wir eben gehört haben in dem Lied. Ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und dass es möglich ist, dass es keine Utopie ist. Dass es vielleicht daran liegt, dass ich mich nicht auf den Weg mache. Wenn von der Ernte gesprochen wird, dann sagt auch Jesus an einer Stelle, die Ernte ist eigentlich reif. Aber es fehlt mir an der Zahl der Arbeiter. Damit meint er die Jünger und sagt, ihr hockt nur rum. Ihr rennt mir zwar nach, aber ihr hockt nur rum. Warum macht ihr nicht das gleiche wie ich? Warum geht ihr nicht auch zu den Prostituierten? Warum geht ihr nicht auch zu den Zöllnern, zu den Sündern? Warum guckt ihr mir dabei nur zu? Und hört nur meinem Wort wie die anderen zu? Warum seid ihr nur sitzende Gemeinde, sagt er zu seinen Jüngern. Und jetzt merken wir, dass es schwierig wird. Und jetzt verstehen wir vielleicht den letzten Punkt, dass es ein Kraftakt ist. Dass man aus seiner Komfortzone raus muss. Aber das geht eben nur, wenn der zweite Punkt bei uns Wirklichkeit wird. Wenn bei uns die Sehnsucht entsteht, das Verlorene wiederzufinden. Und wenn uns klar wird, was im ersten Punkt klar geworden ist, dass es nicht um Obst und Gemüse geht, dass es hier um Menschenleben geht. Amen.